Liebe Gemeinde, schönen guten Morgen. Morgen ist ja Montag, ne? Ja, ne? Ist so. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht morgen zur Arbeit. Ist ja jetzt nicht schwer für arbeitende Menschen, sich das vorzustellen. Ihr habt einen Bürojob. Und ihr kommt und macht euch auf den Weg. Ihr setzt euch an euren Schreibtisch. Sagen wir mal, es ist 8 Uhr in der Früh. Ganz entspannt, ihr habt ein bisschen Zeit, blättert noch ein bisschen in der Zeitung. Also es ist so ein langsames Ankommen am arbeitenden Montag, so ganz langsam. So. Und ihr habt auch Zeit und habt noch eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Das ist ja bei so einem Wetter eigentlich ideal. Ne? So eine richtig schöne, heiße Tasse Kaffee. So. Und ihr lehnt euch ganz entspannt zurück in euren Bürostuhl. Und der schwingt so ein bisschen mit euch vor und zurück. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ganz entspannt. Und dann macht ihr in dieser Entspannungsübung, macht ihr euer berufliches E-Mail-Account, Fenster, sonst was auf und klickt die erste Mail an. Die ist vom Chef. Und darin steht: Lieber Herr, liebe Frau, sagen wir mal, unverfänglichen Namen, den wir bei uns nicht kennen, Fröhlich. Fröhlich kenne ich in der Gemeinde nicht, Fröhlich ist jetzt ein guter Name für uns. Lieber Herr, liebe Frau Fröhlich, ich habe da einen Auftrag für Sie, der keinen Aufschub duldet. Packen Sie sofort Ihre Sachen. Morgen früh, also Dienstagmorgen, 8 Uhr, fahren Sie im Auftrag unserer Firma nach Bangladesch. Unser Werk dort braucht Ihre sofortige Unterstützung. Es gibt Ungereimtheiten, die müssen Sie beseitigen. Räumen Sie da mal ordentlich auf. Das Flugticket ist gebucht, Ihre Maschine geht ab 8 Uhr morgen Frankfurt am Main. Ach ja, bevor ich es vergesse, für die nächsten 2 bis 3 Jahre rechnen wir fest mit Ihnen in Bangladesch. Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit per E-Mail zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Vorstandsvorsitzender. Schwingst mit dem Sessel vor und zurück. Du genießt deine heiße Tasse Kaffee nicht mehr. Die ist irgendwie wahrscheinlich ausgelaufen vor Schreck. Da ist nichts mehr entspannt, wenn sowas kommt. Da ist nichts mehr wunderbar. Das ist kein entspannter Beginn eines Arbeitstages. Unser Herr Fröhlich oder Frau Fröhlich würden sich sicher am Kaffee verschlucken und vielleicht sofort Argumente finden. Moment mal, wie soll ich das meiner Frau erklären? Wie soll ich das meinem Mann sagen? Wie soll das gehen? Die Kinder sind in der Schule. Wie soll ich das organisieren? Und woher bekomme ich die nötigen Impfungen so schnell? Also das ist doch ein gefährliches Land. Ich kann im Übrigen auch die Sprache gar nicht. Was sprechen die da? Und wo liegt Bangladesch überhaupt? Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Wie ist die politische Lage da? Mensch, der kann mich doch nicht einfach so über den Tisch ziehen hier. Das funktioniert da so gar nicht. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, wie es jemanden gehen muss, der einen ganz überraschenden Auftrag erhält. Der sein gesamtes bisheriges Leben völlig auf den Kopf stellt. Der alles für null und nichtig erklärt, was bis jetzt normal und wichtig war. Und der alle so liebevoll eingeübten Praktiken am Montagmorgen einfach mal so wegwischt. Alles ist anders. Ob der Herr oder die Frau Fröhlich wirklich losgeht, die Firma verlässt, nach Bangladesch fliegt? Was wird passieren? Oder wird ein Rechtsanwalt eingeschaltet? Wie geht das jetzt weiter? In der Bibel lesen wir, dass viele Leute überraschende Aufträge erhalten haben von Gott. Auch von Jeremia lesen wir das. Und er bekommt einen Auftrag, mit dem er auch nicht gerechnet hat. Und wir hören uns das mal an, was Gott zu ihm sagt. Und wenn alles gut läuft, könnt ihr das sogar mitlesen. Jeremia 1, 4 bis 10 ist die Berufungsgeschichte von Jeremia. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Eines Tages sprach der Herr zu mir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Ich aber erwiderte: O nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: Ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Wie wurde Jeremia zum Propheten? Wir wissen ja wenig vom familiären Background, den er hatte. Ich weiß nur, sein Vater war auch Priester im Tempel. Die Familie lebte aber irgendwo in einem völlig unbedeutenden kleinen Ort. Jeremia stammt also nicht aus der religiösen Elite seines Landes. Er lebte nicht in Jerusalem. Er kommt auch nicht aus dem Bildungsbürgertum seiner Stadt. Ganz klein, ganz unauffällig, so fängt die Geschichte Gottes mit ihm an. Ich kannte dich, bevor ich dich im Mutterleib bildete. Niemand wusste davon, dass Gott bereits ein Auge auf Jeremia geworfen hatte. Vielleicht wusste Gott eher als seine Mutter, dass Jeremia schon da war. Durch alle Zeiten hinweg wünschen sich Eltern, dass es ihre Kinder mal was bringen. Es geht euch sicherlich ähnlich wie mir auch. Habt ihr mal die Geschichte gehört, die Jürgen Klopp erzählt hat von seinem Vater? Wie die zusammen trainiert haben, was die gemacht haben? Ganz interessant. Vater Klopp war ja auch schon Trainer, Fußballtrainer. Und er hatte außergewöhnliche Ideen und die hat er meist an Jürgen umgesetzt. Und unter anderem hat er damit seinen Sohn so richtig angestachelt und seinen Ehrgeiz geweckt. Und er hat erzählt, der Jürgen von seinem Vater, dass am Ende des gemeinsamen Trainings Vater und Sohn auf einem Fußballplatz am Ende des Trainings immer ein Wettlauf stattgefunden hat, von einer Seite des Platzes auf die andere. Das sind wie viele Meter, weiß das jemand von euch? Fußballfelder sind genormt, irgendwie zwischen 110 und 120 Meter sind das. Also Vollsprint darüber. Und Jürgen Klopp hat erzählt, als diese Trainingseinheit begann, war er ungefähr 10 Jahre alt. Also mit anderen Worten, er hatte überhaupt keine Chance gegen seinen Vater. Und das ging jede Trainingseinheit so. Jeder Abschluss des Trainings war so, die beiden stellen sich an die Grundlinie, der Vater sagt los und beide rennen im Vollsprint auf die andere Seite. Jürgen hat immer verloren. Er hat immer verloren. Er hat immer verloren. Er war zu klein, er war zu langsam. So hat sein Vater durch fast tägliche Niederlagen dafür gesorgt, dass Jürgen sowas von ehrgeizig geworden ist, wie sonst kaum jemand. Irgendwann hat er dann zum ersten Mal seinen Vater überholt und ihn besiegt. Er war eher da. Was meint ihr, was ist dann passiert? Habt ihr eine Idee, was passiert dann? Ja, das ist ganz einfach. Die Trainingseinheit hat aufgehört. Das wurde nicht mehr trainiert. Jetzt kam was anderes. Ganz einfach. Schlicht und ergreifend. Der hat das Training erfüllt und jetzt kam ein anderer Inhalt. So macht man das, wenn man jemand anstacheln will, motivieren will. Ehrgeiz. Ehrgeiz. Aber manche Eltern, das wissen wir auch, wollen zu viel von ihrem Nachwuchs. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, gerade auf Fußballplätzen. Da geht es um die Minikickers und man hat das Gefühl bei den Eltern, irgendwie geht es um die Weltmeisterschaft. Und die schreien so, dass man sich sagt, meine Güte, was soll aus den Kindern werden? Bei dem Geschrei, haben die noch Spaß daran? Also da nehmen die Eltern das so wichtig und packen da so einen Ehrgeiz rein, dass die Kinder einem fast schon leid tun. Das ist schlimm. Und andere erleben eher Unterforderung. Sie werden immer nur in weiche Watte gepackt. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Das sind die Leute, die genau die richtige Mischung treffen. Wie war es bei euch, als ihr Kinder wart? Überfordert? Angestachelt bis zum geht nicht mehr? Unterfordert? Schlaff? Oder gab es genau die richtige Mischung für euch? Genau das richtige Maß, was euch motiviert hat, was euch geholfen hat, dran zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben. Die Geschichte vom Propheten Jeremia beginnt aber nicht mit ungesunden Ehrgeiz der Eltern, sondern mit Gott, der die scheinbar unscheinbaren kleinen Anfänge des Jeremias begleitet. Und so stelle ich mir das jedenfalls vor, sein Wachstum in jeder Beziehung unterstützt. Am Anfang ist bei Jeremia überhaupt kein Erschrecken über das Reden Gottes. Dabei ist das Erschrecken über das Reden Gottes sonst ein wichtiger Teil des Alten und des Neuen Testamentes. Dann heißt es nämlich oft, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich spreche dich jetzt an. Hab keine Angst. Bei Jeremia dagegen ist das Reden Gottes ganz selbstverständlich, ganz normal. So als wenn es für Jeremia das Normalste der Welt ist überhaupt, dass ihn Gott anspricht. Es scheint so zu sein, als wenn sich Jeremia überhaupt nicht daran erinnern kann, die Stimme Gottes einmal nicht gehört zu haben. Dass Gott redet, ist völlig normal für ihn. Es ist so, als wenn Jeremia sagt, was fragst du mich, wie ich zum Propheten wurde? Es ist ganz einfach, Gott hat es mir gesagt. Das ist der selbstverständliche Glaube eines Kindes. Es wurde mir einfach gesagt. Gott hat Jeremia ausgesucht, ausgesondert. Dabei geht es nicht darum, dass dieser Junge gleich perfekt ist oder heiliger als andere. Und sicher war Jeremia auch nicht vollkommen. Gott hat ihn ausgesucht. Das bedeutet, Gott beansprucht sein Leben. Jeremia gehört nicht sich selbst, sondern er gehört seinem Gott. Sein Gott hat ihn Dienst verpflichtet. Sicher kann er wählen, er stellt sich aber Gottes Ansprüchen. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann gilt für uns auch, keiner von uns gehört sich selbst. Gott spricht ja auch in unser Leben hinein. Der Apostel Paulus schreibt deshalb einmal, ich lebe. Doch nicht nun ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Das ist aus dem Galaterbrief. Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, Jugendlicher, Erwachsener, jeder von uns hat das in seiner Taufe bekannt. Ich gehöre nun ganz Jesus Christus. Gott kennt mich. Er ist mein liebender Vater. Und erst wenn wir diese Aussage nicht mehr mitsprechen können, dann müssen wir überlegen, was in unserem Glauben schief liegt. Gott kennt mich. Er ist mein liebender Vater. Er hat mich ausgesucht. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Kind. Es kann sein, dass manche Leute meinen, Gott liebt nur die Superchristen. die keine Fehler begehen, die nie zweifeln, Leute, die ganz und gar sauber sind, für die Sünde ein Fremdwort ist, die gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Aber die Wahrheit ist, das ist ein Irrtum. Gerade Jeremia war ja jemand, der immer wieder einmal seine Berufung zum Propheten auch an den Nagel hängen wollte. Manchmal sogar hat er dem lieben Gott seine Berufung vor die Füße geschleudert und gesagt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Manchmal lesen wir, beschwert er sich bei Gott. Manchmal lesen wir, er greift Gott ganz hart an. Du hast mir eine Falle gestellt, lesen wir dann. Du bist über mich hergefallen wie ein Löwe, der über ein Lamm herfällt. So redet Jeremia von seinem Gott. Sein Leben gleicht unserem. Er hatte Höhen, aber er hatte auch schreckliche Tiefen. Und Gott hat ihn in dem Allen nicht fallen gelassen. Gott hat ihn ausgesucht. Gott hat ihn erwählt. Jeremia war sein Mann, sein Bote. Dass Jeremia auch schwach war, stört Gott gar nicht. Diesen schwachen Menschen, der auch manchmal so widersprüchlich in sich selbst ist, hat Gott ausgesucht. Gott sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich in- und auswendig. Ich kenne alles, was du gut kannst. Ich kenne alles, was du nicht gut kannst. Ich kenne alles, was dich überfordert. Und trotzdem bist du mein Bote. Trotzdem bist du mein Bote. Jeremia verweist auf seine mangelnde Erfahrung und er sagt, ich bin doch zu jung, Gott. Na und? Fragt Gott dagegen. Es gibt keine menschliche Tauglichkeit, die vor Gott zählt. Zu jung, Jeremia, zu schüchtern, Timotheus, ein Stotterer, Mose, ein Junge nach Schafmist duftender Junge, David. Alle Leute, die irgendwie menschlich überfordert schienen, hat Gott ausgewählt. Für Gott sind das alles keine Hindernisse. Er beruft ganz frei, auch von menschlichen Eitelkeiten. Er beruft die Leute, die er will. Und nicht die, die wir für geeignet halten. Es sind nicht seine Fähigkeiten, die Jeremia zum Boten Gottes werden lassen, sondern es ist Gottes unerklärte Auswahl. Unerklärlich ist das. Warum Jeremia? Jeremia soll auch nicht seine Sicht der Dinge durchsetzen, sondern er soll Gottes Mund sein und verkünden, was er ihm sagt. Genau das ist es auch, was bei allen anderen Gestalten aus der Bibel wichtig ist. Sie sollen nicht ihre menschlichen Eigenarten weitergeben, sondern ihren Auftrag erfüllen. Sie müssen auf der menschlichen Seite nicht perfekt sein. Sie müssen nur tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aus Gottes Sicht ist das durchaus riskant. Seine Helden sind ja alle nicht vollkommen. Auch Jeremia ist nicht perfekt. Manchmal klagt er, manchmal verzweifelt er, manchmal ist er ganz am Ende, manchmal ist er ein angefochtener Mensch ganz unten und in jedem Fall ist er eins nicht, kein Held. Trotzdem ist er ein Bote Gottes. Jetzt könnt ihr fragen, ja, und was hat das mit mir zu tun? Das ist ganz einfach. Wir merken ja auch, dass wir nicht perfekt sind. Wir merken ja auch, dass wir nicht über den Dingen stehen. Wir merken ja auch, dass wir keine Glaubenshelden sind. Wir erleben doch auch, dass wir klagen, streiten, zweifeln, mutlos werden. Und manchmal ist unser Glaube auch klein, angefochten, fast verschwunden. Wenn sich jemand so fühlt von euch, dann werde mal bewusst, dass du genau auf der Seite stehst, wo auch Jeremia stand. Er ist gar nicht so viel anders als wir. Kein Übermensch, kein perfekter Christ. Freilich, wir wissen alle, dass es dennoch einige gibt, die sich gerne so geben und die nach außen immer dabei sind, an ihrer Selbstdarstellung zu polieren, dass das ja nach außen alles heil und super und schön aussieht. Aber wie anstrengend ist das? Wie heilsam dagegen, wie Gott handelt. Ihm reichen unperfekte, fehlerhafte Menschen. Die ganze Bibel ist voll von solchen Gestalten. Abraham verleugnet einmal seine Frau aus lauter Angst vor dem Pharao. Ziemlich unperfekt, oder? Jakob, der Enkel von Abraham, war ein Lügner und hat seinen Bruder wirklich übel betrogen. Ziemlich unperfekt, oder? Mose hat einen Mann erschlagen. Und er hatte zudem noch eine Frau aus einem anderen Volk, die gar nicht seinen Glauben teilte. Ziemlich unperfekt, oder? David hat die Ehe gebrochen und hat einen Mord in Auftrag gegeben. Ziemlich unperfekt, oder? Petrus hat Jesus verleugnet, 3-mal. Ziemlich unperfekt, oder? Thomas konnte und wollte nicht glauben. Ziemlich unperfekt, oder? Die meisten, die allermeisten Jünger, flohen vor dem Kreuz. Ziemlich unperfekt, oder? Paulus hat den Tod des Stephanus auf dem Gewissen. Er hat die ersten Christen verfolgt. Ziemlich unperfekt, oder? Gott fordert Perfektion. Gott fordert Linientreue. Er sind an allen Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, Brüche zu erkennen. Brüche. Und es ist für uns selbst nur befreiend zu erkennen, dass Gott keine Perfektion verlangt. Auch von uns nicht. Was würde geschehen, wenn wir selbst, anstatt, wie wir es manchmal so gerne tun, christliche Phrasen zu dreschen, was würde passieren, wenn wir selbst sagen, was wir alles nicht auf die Reihe kriegen, worin wir unperfekt sind, was uns nicht gelingt, wo und wie wir überall versagen, vielleicht sogar, wo uns Gottes Ansprüche und Möglichkeiten ängstigen und uns überfordern. Das Erstaunliche ist, dass Gott mit solchen Leuten, die ehrlich zu ihm sind und ehrlich zu sich selbst sind, sehr viel anfangen kann. Erst dort, in solchen Momenten, ereignet sich Heilung, die er anbietet. Erst dort, in solchen Momenten, kommt es wirklich zur Versöhnung. Mit Gott, aber auch mit mir selbst. Mit meinem Selbstbild. Mit dem, wo ich denke, wie ich sein sollte. Wer sich seinem eigenen Versagen stellt, dem gilt auch die Zusage Gottes an Jeremia. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will dich erretten, spricht der Herr. Wer solche Prozesse durchlebt und durchlitten hat, der kann auch anfangen zu predigen. Er oder sie wird nicht mehr uninteressante Halbwahrheiten oder gesetzliche Rhetorik verkünden, sondern wird anfangen, Christus zu bezeugen, den Retter, den Helfer, den Heiler. So macht es auch Paulus. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, kann er einmal schreiben. Und wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Herr und Frau Fröhlich sitzen vor ihrem Computer. Was machen sie jetzt? Vielleicht spielt sich so etwas in ihren Gedanken ab. Ich würde gehen, wenn mich ein erfahrener Kollege begleitet, der schon mal da war in Bangladesch. Ich würde ja gehen, wenn ich doch meine Familie mitnehmen könnte. Ich würde ja gehen. wenn ich eine Gehaltszulage bekomme, was eigentlich ist mit Gefahrenzulage in Bangladesch. Und ich würde ja gehen, wenn ich da ein Haus hätte, natürlich in einem extra gesicherten Bereich, mit einer hohen Mauer und einem Zaun und einem Wachmann und vielleicht auch mit einem deutschen Schäferhund, der ringsrum läuft. Ich würde ja gehen, Mann, ich bin doch nicht blöd. Wenn der will, dass ich da hingehe, dann muss der doch zahlen. So würden wir die Sache auch angehen. Wir würden alle Risiken abwägen und dann würden wir sagen, unter welchen Bedingungen wir den Job machen würden. Interessant ist, dass es so bei Jeremia nicht ist. Seine Einwände gelten für Gott nicht. Und das ist menschlich gesehen geradezu beängstigend. Das ist nicht nur herausfordernd, sondern das ist eine Zumutung. Denn Gott fordert Gehorsam. Und Gehorsam ist eine Zumutung. Aber die Zusage Gottes, die er geben kann, geht auch weiter als alle Bedingungen, die der Herr oder die Frau Fröhlich überhaupt nur stellen können oder die wir in unseren Köpfen so hätten. Denn Jeremia bekommt gesagt, du stehst unbedingt unter meinem Schutz. Wer dich antastet, macht sich strafbar. Wer dich als zu jung abstempelt, wer dich für unreif und unerfahren hält, der bekommt es mit mir zu tun. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Der Schutz Gottes greift also weiter als ein Häuschen im Grünen und auch als ein Häuschen mit Sicherheitspersonal ringsherum. Und der Schutz Gottes greift auch weiter als die nächste Gehaltserhöhung. Als Gemeinde Gottes begreifen wir uns als Gesandte in dieser Stadt, auch in dieser Welt. Wir sind seine Boten an diesem Ort. Ob uns das aus dem Sessel reißen kann, liegt an uns. Es gibt viele Möglichkeiten, der Sendung auszuweichen. Jeremia hat sie alle in den Wind geschlagen. Das können wir von ihm lernen. Und Gottes Ansprüche greifen auch nach unserem eigenen Leben. Und es gibt sicher berechtigte Fragen und Zweifel und Angst. Aber es gibt auch für uns das Versprechen des lebendigen Gottes. Er sagt uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt auch, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Wir können uns entscheiden, ob uns die Versprechen Gottes reichen. Mehr braucht es aus seiner Sicht eigentlich nicht. Er hat uns alles gegeben. Dann gehen wir los wie Jeremia oder die anderen Helden der Bibel, die eigentlich gar nicht anders sind als wir selbst. Ja. Kinder sind Zeichen für Leben. Es war keine Störung. So. Herr Fröhlich hat es auch endlich verstanden, worum es geht. Er schwingt sich aus seinem Sessel los und sagt, okay, Bangladesch. Amen.